Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie heute zu einer verlängerten Tagesschau. Deutschland hat nach Einschätzung der Bundesregierung den Höhepunkt der Corona-Pandemie noch nicht erreicht. Kanzleramtsminister Braun sagte der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, die Zeit mit den höchsten Infektionszahlen stehe noch bevor. Nun gelte es, die Bevölkerung auf diesen schwierigsten Teil der Krise vorzubereiten. Beim Robert-Koch-Institut sind derzeit 91.714 Infektionen erfasst. Das sind fast 6.000 mehr als gestern. Die Zahl der Toten stieg auf 1.342.
Spaziergänge nur zu zweit, Joggen mit Distanz. Das Wochenende in Deutschland. Dabei immer präsent die neuesten Corona-Zahlen. Die Infiziertenrate steigt auf aktuell mehr als 91.000. Auch eine Folge der bis zu 500.000 Tests pro Woche. Experten warnen davor, steigende Zahlen falsch zu bewerten.
Wenn viel getestet wird, wird man auch viel finden. Und es gibt Länder, in denen, wie in Deutschland, auch Kontaktfälle und Verdachtsfälle getestet werden und nicht nur Erkrankte. Da findet man auch in dieser Gruppe viele Fälle. Und es gibt andere Länder, in denen, weil nicht so viele Tests vorhanden sind, nur die Erkrankten gezählt werden.
Das Ringen um die Interpretation von Corona-Zahlen. Schon die Zählweise variiert. Die Johns Hopkins Universität nutzt alle zur Verfügung stehenden Quellen. Das Robert-Koch-Institut zählt nur offiziell gemeldete Fälle. Die Fakten: in Spanien zeichnet sich eine leichte Entspannung ab und auch sinkende Fallzahlen in Italien. Die USA dagegen vermelden weiter einen hohen Anstieg bei Infizierten und Todesfällen. Aber, so Experten, Ländervergleiche sind oft wenig aussagekräftig.
Man sollte diese Zahlen nicht, schon gar nicht in einer Art von Ranking-Tabelle vergleichen, weil die Länder sind sehr unterschiedlich groß und sie haben sehr unterschiedlich viele Testkapazitäten.
Dennoch werden die Zahlen täglicher Neuinfektionen in Tabellen gepresst. Sie steigen und fallen, erfasst wie DAX-Kurse. Dabei seien zum Beispiel Sterberaten ungenaue Momentaufnahmen mit vielen Variablen.
Wie typischerweise berechnet wird, und das ist im Grunde einfach nur falsch, ist die Zahl der Toten zum Zeitpunkt jetzt geteilt durch die Zahl der bestätigten Fälle sich anzuschauen. Und man muss sich bewusst sein, dass sowohl der Zähler als auch der Nenner von dieser Rechnung große Unsicherheiten und Probleme haben.
Dazu mache es wenig Sinn, bei Staaten einen Mittelwert auszuweisen. Wichtiger seien genaue Einblicke in die stark betroffenen Regionen.
Die durchschnittlichen Fallzahlen in Deutschland sagen nichts darüber aus, dass wir bestimmte Orte in Deutschland haben, Cluster, in denen sehr viele Infektionen zurzeit vorkommen und wo es eine große Dynamik in dem Ausbruch gibt. Also Durchschnittszahlen sind hier auch nicht so sehr hilfreich.
Und es gibt Länder, die sich anders behelfen. Indien, die Türkei oder Weißrussland können oder wollen wenig testen. Das hält die Zahlen aktueller Infektionen auf dem Papier niedrig. Für Experten ein gefährlicher Weg.
In Nordkorea gibt es angeblich keine Fälle. Das kann daran liegen, dass das Land sehr abgeschottet ist, aber es kann auch daran liegen, dass das Land überhaupt keine Fälle berichtet. Das hat manchmal politische Gründe. Man will Erfolge zeigen oder Misserfolge verbergen.
Was zählt, ist auch die immer wichtiger werdende Zahl der Genesenen. Gibt sie doch Hinweise in Richtung Immunisierung. Es bleibt eine hohe Dunkelziffer. Darunter fallen auch diejenigen, die Corona überstanden haben, ganz ohne Symptome.
In weiten Teilen Deutschlands hat das schöne Wetter heute viele Menschen ins Freie gezogen. Die Kontaktsperren wegen der Corona-Pandemie wurden dabei nach Angaben der Behörden weitgehend eingehalten. Die Polizei war verstärkt für Kontrollen unterwegs.
In Köln genießen viele Menschen die Sonne. Katharina Berg und Marco Gala vom Ordnungsamt achten darauf, dass trotzdem die Corona-Regeln eingehalten werden. Also, dass Menschen maximal in Zweiergruppen zusammen sind oder einen Mindestabstand einhalten. Auch öffentliche Spiel- und Sportstätten sind zurzeit tabu. Zum Beispiel auf einem öffentlichen Tennisplatz zu spielen, könnte Menschen animieren, sich zu nahe zu kommen. So zumindest die Regel.
Man dürfte aber theoretisch jetzt hier, wo ich stehe, und wenn jetzt jemand 2 Meter weiter steht, dürfte ich mit ihm spielen, aber nicht auf dem Platz.
Wer sich nicht an Regeln hält, der muss Bußgeld zahlen. In Nordrhein-Westfalen mindestens 200 Euro. Verboten ist hier unter anderem auch Grillen oder Picknicken in der Öffentlichkeit.
Wenn ich jetzt in die Chipstüte greife und die 3 Leute nach mir greifen in dieselbe Chipstüte, dann ist ja auch da auf jeden Fall ein viel höherer Virenherd als jetzt irgendwo anders.
Ähnliche Regeln gelten unter anderem auch am Bodensee. Im Infektionsschutzgesetz sind die Corona-Regeln bundesweit festgelegt und auch die Strafen für die, die sich nicht daran halten. Einigen Bundesländern reicht das nicht. Sie setzen wie Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen auf einen eigenen Bußgeldkatalog. Andere Länder wollen nachziehen, von kommender Woche an zum Beispiel Niedersachsen.
Das Bundesinfektionsschutzgesetz gibt hier einen Rahmen vor für die Bußgelder. Der reicht von 2.500 bis 25.000 Euro. Der Bußgeldkatalog ist jetzt noch mal eine klarere Empfehlung an alle Kommunen. Nichtsdestotrotz muss auch im Einzelfall abgewichen werden können.
Verstöße gegen die Kontaktsperre werden zum Beispiel aus Berlin gemeldet. Die Polizei löste eine nicht genehmigte Demonstration für die Aufnahme von Geflüchteten auf. Aber die meisten halten offenbar Abstand. Auch hier am Uracher Wasserfall in der Nähe von Reutlingen. Ähnliche Bilder vom Schladitzer See ein paar Kilometer von Leipzig entfernt. Deutschland scheint den ersten Härtetest in der Corona-Krise weitgehend bestanden zu haben. Der Hamburger Informatiker Leonard Eckert und seine Mitstreiter wollen es genau wissen. Sie werten öffentlich zugängliche Daten aus, zum Beispiel von Webcams in Köln, Aachen oder Erfurt und von Messanlagen zum Beispiel in Fußgängerzonen. Ihr Ergebnis von diesem Wochenende?
Zum Beispiel an öffentlichen Plätzen oder an Bushaltestellen sind weniger Leute unterwegs, aber der Fahrradverkehr hat zum Beispiel zugenommen.
Regionale Unterschiede konnten die jungen Tüftler nicht feststellen.
Man sieht Unterschiede in den Bundesländern, aber die sind sehr klein und es lässt sich jetzt keinen Trend ablesen zwischen Nord und Süd oder Ost und West.
Ruhig war es heute in Köln. Dort wohnen etwa 1 Million Menschen. Lediglich gegen 17 musste das Ordnungsamt ein Bußgeldverfahren einleiten.
Die Corona-Krise trifft auch die Schwächsten der Gesellschaft besonders hart. Hilfseinrichtungen auch für Kinder aus ärmeren Familien sind geschlossen. Dazu bricht die Unterstützung von Schule, Kita und Sozialarbeitern oft weg. Doch viele Helfer suchen jetzt nach neuen Ansätzen, um Familien auch in diesen schwierigen Zeiten weiter unterstützen zu können.
Hallo Lea, wir haben schon angefangen, Kategorien zu sammeln. Guten Morgen.
Stadt, Land, Fluss per Videotelefon. Das Kinderhaus Weimar ist geschlossen, die Betreuung geht weiter. Die Mitarbeiterinnen erreichen die Kinder jetzt auf anderen Wegen, mit einem Spiele-Bringdienst zum Beispiel.
Danke.
Ein Lächeln auf Distanz muss reichen.
Tschüss.
Die Hausaufgabenhilfe läuft jetzt über das persönliche Gespräch. Jedes Kind hat einen eigenen Zeitplan, weiß, wann die Mitarbeiterinnen anrufen.
Da gucken wir noch mal drüber und dann, wenn du noch so ein paar Lücken hast, dann kriegen wir das noch hin, dann telefonieren wir einfach und dann machen wir die restlichen Hausaufgaben noch, gell?
Das Schwerste ist so, dass der Alltag der Kinder durchbrochen wird, dass sie jetzt was ganz anderes erleben als das, was sie tatsächlich wollen, nämlich nur in ihren Familien sein. Sie kommen hier zum Beispiel ins Kinderhaus, weil das Kinderhaus für sie so eine Art Ersatzfamilie ist, eine zweite Familie, sagen die Kinder ganz oft.
Für die gute Laune drehen die Mitarbeiterinnen kleine Videos. Mit viel Engagement meistert das Kinderhaus die schwierige Situation. Und trotzdem können sie derzeit nicht in die Familien hineingucken. Ein großes Problem, so sieht es auch die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern im Bericht aus Berlin.
Vielen Kindern ist gerade das zweite Zuhause verloren gegangen. Die Kita, die Schule, das Nachmittagsfreizeitprogramm. Und da waren natürlich aufmerksame Erzieherinnen und Erzieher, die auch hingeschaut haben, wenn was in der Familie nicht gut läuft. Und deshalb ist meine Bitte, dass Freunde, Familien, auch Nachbarn, wenn sie sich Sorgen machen um Kinder, auch Hilfe holen.
Und dann sind da noch mögliche Geldnöte. Das Kinderhilfswerk fordert eine Einmalzahlung von 100 Euro für Familien, die von Hartz IV leben.
Für ein 10-jähriges Kind, für Euro, für Lebensmittel, für den Tag, das muss man erst mal schaffen. Und wenn dann noch das Mittagessen in der Kita oder der Schule wegfällt, wird das einfach zu knapp.
Das Problem sei bekannt, so die Familienministerin. Spätestens nach Ostern will Giffey ein Lösungskonzept vorlegen.
US-Präsident Trump will im Kampf gegen die Corona-Pandemie tausende Militärärzte und Pfleger in die am schwersten betroffenen Bundesstaaten schicken. Zugleich schwor er seine Leute auf so wörtlich sehr schreckliche Zeiten ein. Es werde viele Tote geben. Die USA verzeichnen mit etwa 324.000 Fällen die weltweit meisten Corona-Infektionen. Laut Johns Hopkins Universität starben bereits mehr als 9.100 Menschen.
Das Sterben in New York. Es nimmt einfach kein Ende. In Kühltransportern werden die Corona-Opfer aufbewahrt, weil die Leichenschauhäuser überlastet sind. Die Krematorien sind rund um die Uhr in Betrieb. Bestattungsunternehmer geraten an ihre Grenzen.
9/11
Der 11. September war schlimm. Es war wirklich schlimm. Aber es war nicht so wie jetzt. Viele Bestattungsunternehmer erinnert die aktuelle Situation an die AIDS-Epidemie in den 80er Jahren. Die Todeszahlen sind vergleichbar. Für uns ist es ein Kampf. Jeder Kollege, mit dem ich spreche, sagt mir, wie wahnsinnig das alles ist. Während die Reihen der Kühltrucks vor den Krankenhäusern immer länger werden, kämpfen drinnen Mediziner und Krankenschwestern nicht nur ums Überleben von Corona-Patienten. Sie ringen auch mit der eigenen Verzweiflung über die bevorstehende Knappheit von Schutzausrüstungen, Betten und Beatmungsgeräten. Es heißt, dass wir noch 6 Tage haben, bis keine Beatmungsgeräte mehr zur Verfügung stehen. Wenn wir nicht kriegen, was wir brauchen, werden Menschen sterben. Zur medizinischen Unterstützung wurden 1000 Soldaten von Präsident Trump nach New York entsandt. Außerdem hat das Weiße Haus das Unternehmen 3M aufgefordert, in den USA hergestellte Atemschutzmasken nicht mehr nach Kanada und Lateinamerika zu exportieren. Die US-Regierung empfiehlt inzwischen der gesamten Bevölkerung, nichtmedizinischen Mundschutz zu tragen, notfalls selbst gebastelt. Präsident Trump hatte die Gefahren des Coronavirus lange verharmlost. Jetzt wirft er den US-Bundesstaaten vor, nicht ausreichend medizinisches Material auf Lager zu haben. Viele Staaten waren völlig unvorbereitet. Wir mussten an die Vorräte der Bundesregierung gehen. Aber wir sind kein Bestellservice. Die müssen selbst was haben. Gleichzeitig schwört der Präsident das Land auf katastrophale Zeiten ein. Diese und die kommende Woche werden wahrscheinlich die härtesten. Es wird viel Tod geben, leider. Trumps Expertenteam rechnet damit, dass in den nächsten Wochen bis zu 2600 Menschen sterben könnten, pro Tag.
Die Corona-Pandemie ist besonders folgenschwer auch für ärmere Länder. Immer lauter werden deshalb weltweit die Stimmen, die einen globalen Ansatz im Kampf gegen die Krise fordern. Jan-Philipp Burgard in Washington. Wie sehen der Internationale Währungsfonds und die Weltbank die Lage?
Von der dunkelsten Stunde der Menschheit spricht die Chefin des Internationalen Währungsfonds in Bezug auf die Coronavirus-Pandemie. Kristalina Georgieva sieht die Weltwirtschaft schon jetzt in einer Rezession, die viel schlimmer sei als die globale Finanzkrise von 2008. Besonders hart getroffen werden die Entwicklungs- und Schwellenländer, denn Investoren haben hunderte Millionen Dollar abgezogen. Das macht es für die betroffenen Länder teurer, sich Geld zu leihen. Aber genau jetzt brauchen besonders viele afrikanische Staaten dringend Liquidität, um ihr oft unterentwickeltes Gesundheitswesen aufzurüsten. Rund 90 Staaten haben hier beim IWF in Washington bereits nach Notfallhilfen gefragt. IWF und Weltbank wollen 200 Milliarden Dollar bereitstellen. Doch ein Hilfspaket allein wird kaum ausreichen. Der Afrika-Direktor des IWF etwa fordert einen Schuldenerlass für Entwicklungsländer. Sollten arme Staaten im Zuge der Corona-Krise zusammenbrechen, drohen Unruhen und Bürgerkriege. All das könnte auch neue Fluchtbewegungen nach Europa auslösen. Zurück zu Jan Hofer.
Auch Bundesentwicklungsminister Müller fordert ein globales Vorgehen in der Corona-Krise. Im Spiegel schlug er die Bildung eines Weltkrisenstabes vor, geleitet von UN-Generalsekretär Guterres. Er müsse internationale Hilfsorganisationen in enger Abstimmung mit Institutionen wie Weltbank und Internationalem Währungsfonds koordinieren. Jetzt, so Müller, schlage die Stunde der Vereinten Nationen. Die Pandemie sei ein globaler Weckruf. Spaniens Ministerpräsident Sanchez hat die EU in der Corona-Krise zur Solidarität aufgerufen. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung schrieb er, um nicht als Union zu scheitern, müsse man so wörtlich eine Kriegswirtschaft auf die Beine stellen. Mittelfristig benötige man einen Mechanismus zur Vergemeinschaftung von Schulden. Unterdessen erklärte das Gesundheitsministerium, die Corona-Pandemie in Spanien befinde sich in einer Phase der Abschwächung.
Eine Krankenschwester lässt einen Corona-Patienten per Handy mit seiner Familie sprechen. Solche Gesten, verbreitet über die sozialen Medien, machen Mut, wie auch die aktuellen Zahlen. Der Anstieg der Infektionsrate hat sich in Spanien verlangsamt, auch die Todesfälle nehmen ab. Spaniens Regierung will die Ausgangssperre dennoch bis Ende April verlängern. Es ist Zeit, dass sich unser Gesundheitswesen erholen kann. Deswegen muss unsere Gesellschaft den Virus weiter eindämmen. Dann beginnt die Deeskalation. Die Folgen für die Wirtschaft werden immer spürbarer. Nur in lebenswichtigen Bereichen darf noch gearbeitet werden. Im Monat März hat die Zahl der registrierten Arbeitslosen um 300.000 zugenommen, Tendenz weiter steigend. In Krisenzeiten rettet normalerweise der Tourismussektor Spaniens Wirtschaft. Doch nun sind kurz vor Ostern auch alle Hotels geschlossen, fatal. Wie lange wird es dauern, bis die deutschen Touristen wieder zurückkehren und sich dieser Sektor wieder normalisiert hat? Genau das wird darüber entscheiden, wie schwer die Krise bei uns ausfällt. In diesen Zeiten gibt es aber auch viel Solidarität. In Madrid verteilen katholische Gemeinden Lebensmittel an bedürftige Personen. Viele von ihnen hatten eine befristete Anstellung, einen Minijob. Ihre Lage wird nun kritisch. Wir sind eine große Familie. Ich habe jetzt meine Arbeit verloren und deswegen kommt diese Hilfe wie gerufen, denn ohne sie wären wir aufgeschmissen. Um 8 Uhr abends endet die Verteilung genau in dem Moment, in dem die Spanier ihre Solidarität durch Applaus bekunden.
Im Kampf gegen das Coronavirus will Japan die heimische Medikamentenproduktion erhöhen. Tokio setzt dabei nach Agenturberichten auf das Antigrippemittel Avigan. China hatte von vielversprechenden Studien bei der Behandlung von Corona-Patienten berichtet. Das Virus breitet sich unterdessen auch in Japan weiter aus. Damit wächst der Druck auf die Regierung, ihre Maßnahmen zu verschärfen. Bisher hat das Land auf Ausgangsbeschränkungen verzichtet.
Tokio am Abend. Normalerweise drängen sich hier die Menschen. Aber am Wochenende sollen alle zu Hause bleiben. Der Appell der Regierung, nur falls wirklich notwendig, solle man die Wohnung verlassen. Was heißt schon notwendig? Was ist wichtig? Das hat viel Interpretationsspielraum. Wenn wir nicht mehr raus dürfen, haben wir keinen Essensnachschub. Manche machen schon Hamsterkäufe. Japan hatte sehr früh seinen ersten nachgewiesenen Corona-Erkrankten, schon Mitte Januar. Doch lange Zeit blieb die Fallzahl gering. Erst in den vergangenen 2 Wochen stiegen die Neuerkrankungen exponentiell. Seitdem heftige politische Diskussionen, wie strikt die Politik jetzt durchgreifen soll. Wir sind nicht in einer Situation, in der wir den Notstand ausrufen müssen. Wir könnten das gerade noch verhindern. Aber die Lage bleibt kritisch. Doch anders als beispielsweise Deutschland, wo pro Woche 500.000 Menschen auf das neue Coronavirus getestet werden, hat Japan insgesamt erst etwa 500.000 Menschen getestet. Viele Ärzte im Land kritisieren das. Ich denke, man sollte das Testen ausweiten. Mindestens auf alle Personen mit Corona-Symptomen. Wir testen so wenig, dass wir derzeit nicht sagen können, wie verbreitet die Infektion schon ist. An Werktagen sind mehr Menschen auf der Straße. Die Wirtschaft soll nicht weiter geschwächt werden. Bereits jetzt steht die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt kurz vor einer Rezession.
Brasilien bleibt das Land mit den meisten Corona-Infektionen in Südamerika. Offiziell sind inzwischen mehr als 10.000 Fälle und etwa 430 Todesopfer bestätigt. Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer aus. Präsident Bolsonaro ist wegen seines Umgangs mit der Pandemie zunehmend in die Kritik geraten. Er hatte wiederholt Hysterie angeprangert und Einschränkungen des öffentlichen Lebens kritisiert.
Jeden Tag kommen in Sao Paulo neue Corona-Tote hinzu. Einige Opfer sind deutlich jünger als die Risikogruppe. Das Leben ist zerbrechlich, es kann jeden Moment enden. Ich hatte keine Zeit, mich von meinem Bruder zu verabschieden. Auf diesem Friedhof wurden bereits Gräber für die kommenden Wochen ausgehoben. In den Krankenhäusern, vor allem hier im Bundesstaat Sao Paulo, erwarten die Behörden stark ansteigende Patientenzahlen. Laut Gesundheitsministerium reicht die Zahl der Beatmungsgeräte vermutlich nicht aus. Überall im Land sind Strände gesperrt, das öffentliche Leben ruht weitgehend. Das Maracanã-Stadion in Rio wird umgebaut zu einem Notkrankenhaus. Ganz anders Rios größte Favela Rocinha. Von Isolierung keine Spur. Die Menschen gehen ihrer Arbeit nach. Trotz erster Corona-Toter, auch in ihrem Viertel. Das wird ein Desaster. Viele hier haben bereits Tuberkulose. Die Bewohner verstehen nicht, dass sie besser zu Hause bleiben sollten. Dafür wird Brasiliens Präsident Bolsonaro verantwortlich gemacht. Er spielte die Corona-Gefahr herunter. Lasst uns das Virus realistisch betrachten, denn wir müssen sowieso alle eines Tages sterben. So sehen das auch viele der Millionen Minijobber. Nicht wenige Brasilianer fürchten den wirtschaftlichen Ruin. Ich habe keine Angst und bin bereit zu arbeiten. Wenn ich zu Hause bleibe, verhungert meine Familie. Im Nachbarland Argentinien ist die soziale Not bereits groß. Rentner müssen ihre Pensionen trotz Ausgangssperre bei Banken abholen. Ich habe seit einem Monat kein Geld mehr erhalten. Wie viele hier bin ich verschuldet? Meine Rente muss ich persönlich abholen. Argentinien drohte bereits vor Corona der Staatsbankrott. Jetzt bahnt sich zudem eine dramatische Verschlechterung der sozialen Lage an.
Die Slowakei fährt in der Pandemie dagegen einen strikten Kurs. Es gelten landesweite Ausgangsbeschränkungen. Der Staat darf Handy-Ortungsdaten nutzen und Mundschutz ist vorgeschrieben. Ein besonderes Augenmerk richtet die rechtskonservative Regierung von Premier Matovic auf die Minderheit der Roma. Mit Unterstützung des Militärs werden bei ihnen Massentests durchgeführt.
Jarovnice. Eine Roma-Siedlung im Osten der Slowakei. 6000 Menschen wohnen hier auf engstem Raum unter katastrophalen hygienischen Bedingungen. Bislang gibt es hier keinen bestätigten Corona-Fall. Doch die Behörden befürchten, dass sich das Coronavirus hier rasend schnell ausbreiten könnte. Viele Roma selbst sehen es gelassen. Ich muss sagen, wir haben keine Angst. Keiner hat hier das Virus. Wir haben Masken, die schützen uns. Zu 99% ist hier niemand krank. Roma bekommen diese Krankheit nicht, weil Gott liebt alle Roma. Das Militär rückt an. Ärzte sollen prüfen, ob sich schon jemand mit dem Coronavirus infiziert hat. Einige Menschenrechtler kritisieren die Aktion. Roma würden stigmatisiert. Der Einsatz von Militär sei völlig übertrieben. Die Soldaten verteidigen die Aktion. Im Auftrag der Regierung entsprechend sind wir in der Lage, Personen, die Symptome haben, zu testen. Für unsere Einheit ist ein solcher Einsatz nichts Besonderes. Wir arbeiten nach Standards des internationalen Krisenmanagements. Für so einen Einsatz sind wir vorbereitet, das haben wir trainiert. In den folgenden Tagen soll die Armee die Bewohner weiterer Roma-Siedlungen in der Slowakei testen. Sollten sich Bewohner mit dem Coronavirus infiziert haben, müssen sie ihre Siedlung sofort verlassen. Zimmer wurden in geschlossenen Schulen vorbereitet. Denn in Quarantäne kann sich in Siedlungen wie diesen keiner begeben.
Königin Elisabeth II. Ruft die britische Bevölkerung zu Selbstdisziplin und Zusammenhalt in der Corona-Krise auf. Das geht aus dem Manuskript einer Ansprache hervor, die am Abend im Fernsehen ausgestrahlt wird. Darin dankt die Queen auch den Beschäftigten des Gesundheitssystems. Zur erwarteten Ansprache der Queen jetzt live aus London, Annette Dittert.
Die Rede der Queen an die Nation, die in einer knappen Dreiviertelstunde im britischen Fernsehen ausgestrahlt wird, ist ein ausgesprochen ungewöhnlicher Vorgang. Erst dreimal in ihrer langen Amtszeit hat Elisabeth II. Sich in dieser Weise an ihr Volk gewandt. Ein deutliches Zeichen dafür, für wie dramatisch die britische Regierung die Lage hier mittlerweile hält, dass sie mit der Königin ihren gewissermaßen stärksten Trumpf bereits heute ausspielt. Aber die Lage ist eben dramatisch. Die Zahlen steigen immer weiter. Allein heute hatte Großbritannien 620 Tote zu verzeichnen. Damit ist die Zahl insgesamt auf fast 5000 gestiegen. Die britische Regierung hat vor allem Angst vor dem seit gestern mit voller Wucht ausgebrochenen Frühling. Und der britische Gesundheitsminister Matt Hancock erklärte heute deshalb, dass er möglicherweise in der kommenden Woche zu härteren Maßnahmen greifen müsste, sollte sich herausstellen, dass immer noch zu wenig Briten die klaren Regeln der Regierung befolgen. Die Lage in Großbritannien spitzt sich weiter zu. Und damit zurück zu Jan Hofer.
Unter den weltweiten Corona-Sicherheitsmaßnahmen leidet auch die niederländische Blumenindustrie. So meldet der Branchenverband mittlerweile einen Umsatzrückgang von etwa 70%. Unter anderem, weil der Export von Blumen durch die Schließung der Grenzen weggebrochen sei. Allein in Deutschland kommen 85% der Pflanzen aus den Niederlanden in den Handel. Jetzt muss Ware im Wert von 1,6 Milliarden Euro vernichtet werden.
Tulpenfelder in strahlendem Sonnenschein.
Noch im vergangenen Jahr musste die Polizei regelmäßig Touristen auf der Suche nach dem perfekten Foto aus den Feldern vertreiben. Jetzt können die Blumen zwar in Ruhe knospen, aber nicht mehr verkauft werden. An der weltgrößten Blumenbörse in Aalsmeer bei Amsterdam ist der Handel komplett eingebrochen. Normalerweise werden hier jeden Monat 1 Milliarde Schnittblumen und Topfpflanzen verkauft. Gerade jetzt im Frühling zur Osterzeit. Der Verlust ist riesig. Im Moment handeln wir nur noch 30% unseres normalen Angebots. Dabei ist gerade Hochsaison die betriebsärmste Zeit des Jahres. Jetzt verlieren wir jede Woche einen Umsatz von 100 bis 150 Millionen Euro. Die meisten Plätze in der Börse sind gesperrt. Mittlerweile werden nur noch wenige Blumen gehandelt. Zu Dumpingpreisen. 25 Cent kostet ein Stiel normalerweise. Jetzt sind es nur noch 5 Cent, weil Abnehmer fehlen. 150.000 Menschen in den Niederlanden und 1 Million in afrikanischen Ländern wie Kenia und Äthiopien arbeiten in der Blumenindustrie. Als Züchter, Bauern, Erntehelfer oder Händler.
Wir schätzen den Gesamtschaden für den Sektor, wenn es bis 3 Monate dauert, auf 2 bis 3 Milliarden Euro. Und ohne staatliche Unterstützung werden viele Betriebe einfach vom Markt verschwinden.
Genau wie die Blumen. Zeitweise staute sich die unverkäufliche Ware auf einer Fläche so groß wie ein Fußballfeld. Es blieb nur ein Ausweg. Ab in den Schredder.
Wo wirklich 50% von diesen Produkten vernichtet wurde. Und dann blutet einem das Herz, weil das haben wir noch nie erlebt.
Der verzweifelte Appell der Blumenproduzenten in der Krise lautet: Kauft Blumen, nicht Toilettenpapier.
Die geplante Aufnahme von Kindern aus griechischen Flüchtlingslagern kommt kaum voran. 8 Staaten, darunter die Bundesregierung, hatten zugesagt, etwa 1.600 unbegleitete minderjährige Kinder und Jugendliche aufzunehmen. Als erstes Land will jetzt Luxemburg in der kommenden Woche damit beginnen.
Ein seltenes Bild auf den griechischen Inseln. Ein paar wenige Schutzsuchende werden aufs Festland gebracht. Dabei sind allein 14.000 Minderjährige auf den Inseln. Eigentlich wollte die EU 1.600 von ihnen helfen, den Kranken und Unbegleiteten. Der Plan vor rund einem Monat verteilen. Auf Bulgarien, Deutschland, Frankreich, Portugal, Irland, Litauen, Finnland und Luxemburg. Ausgerechnet das kleine Luxemburg hat in den vergangenen Wochen Druck gemacht. Zwar habe es bei der Auswahl der Kinder Unstimmigkeiten gegeben zwischen griechischen Behörden und Hilfsorganisationen, so der luxemburgische Außenminister. Seine Hoffnung, sein Land könne kommende Woche 12 Kinder aufnehmen und so ein Zeichen setzen.
Ich denke vor allem auch an Deutschland und an Frankreich. Ich hoffe, dass Deutschland nicht auf Frankreich wartet und Frankreich nicht auf Deutschland wartet. Und in der Zwischenzeit geschieht nichts.
Koalitionsausschuss vor rund einem Monat. Zwar erklärt sich die Regierung bereit, Minderjährige aufzunehmen, allerdings nur im Europäischen Verbund. Bislang ist noch nicht einmal klar, wie viele es sein sollen. Die Haltung, bloß keine Vorreiterrolle einnehmen wie 2015. Sonst könnten andere EU-Partner die Aufgabe Deutschland allein überlassen.
Dafür braucht es wenigstens eine Handvoll europäischer Staaten, die dort vorangehen. Mit Verlaub, Luxemburg alleine ist es nicht.
Experten warnen. Noch sei zwar das Coronavirus nicht auf den griechischen Inseln ausgebrochen, doch es gebe nur wenige Intensivbetten. Daher müsse die EU die Menschen vorsorglich aufs Festland bringen.
Es geht immerhin hier darum, eine humanitäre Katastrophe in Griechenland zu vermeiden.
Nach Ansicht der Bundesregierung soll sich die EU-Kommission um die Verteilung der Minderjährigen kümmern. Dabei zeigt der Vergleich zu Luxemburg, Deutschland hätte selbst aktiv werden können. Dass sich die Situation auf den griechischen Inseln weiter verschärfen könnte, wird offenbar verdrängt.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 6. April.
Das Hoch über dem östlichen Mitteleuropa sorgt auch morgen für meist ungestörten Sonnenschein. Dazu lässt warme Luft vom Mittelmeer die Temperaturen weiter ansteigen. Die Nacht verläuft im ganzen Land sternenklar. Auch am Tag ist der Himmel meist wolkenlos. Zum Nachmittag hin bilden sich mal ein paar Quellwolken. Im Lauf des Abends ziehen ganz im Westen und Nordwesten Wolkenfelder auf. Heute Nacht noch 8 Grad am Niederrhein, -2 auf der Schwäbischen Alb und an den Alpen. Morgen wird es zwischen 19 und 24 Grad warm, nur bei auflandigem Wind bleibt es an der See kühler.
Am Dienstag vom Westen über die nördliche Mitte bis in den Nordosten dichtere Wolken, sonst weiter viel Sonne. Mittwoch und Donnerstag oft sonnig, zum Teil auch mal wolkig und weitgehend trocken.
Ingo Zamperoni meldet sich um 23 Uhr mit diesen Tagesthemen. Kontaktsperre bei Königswetter, wie die Menschen in Deutschland unterwegs waren und Riss durch Europa. Wie weit trägt die Solidarität in der EU? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.